ARD.
Frühling, das fühlt sich hier in St. Petersburg immer eher an, als würde der Winter sich noch in irgendeinem Hauseingang rumdrücken. Nachts sind es nicht selten noch scharfe Minusgrade. Tags quält sich die Sonne nur mühsam durch die dichte Wolkendecke. Auch dieser 31. März 2022 ist ein grauer, trister Tag. Aber hier im Pirikriostak-Supermarkt ist alles hell und vor allem grün. Die Säulen, die Schilder, die Einkaufskörbe. Das Logo des Supermarkts ist ein vierblättriges Kleeblatt. Es ist die größte Kette des Landes. Pirikriostak heißt so viel wie Kreuzung. Und eine junge Frau, die gerade auf dem Weg durch die Reihen ist, wird genau hier gleich gefährlich falsch abbiegen. Zumindest, wenn es nach der russischen Staatsführung geht. Die Frau mit den langen braunen Haaren geht von Gang zu Gang, bleibt immer wieder stehen und schaut sich etwas an. Eigentlich aber will sie hier nichts kaufen. Sie will etwas platzieren, ihre Botschaft unter die Leute bringen. Immer wenn sie für einen Moment stehen bleibt, nestelt sie kurz an der Plastikabdeckung herum, unter der die Preise zu lesen sind, und ersetzt eins der Schilder durch einen eigenen Zettel. Er sieht genauso aus wie eins der Preisschilder aus dem Laden, nur dass über der Zahl noch ein Satz steht. Einer, der sonst nicht zu lesen ist, in einem Land, in dem es keine freie Presse, kaum Demonstrationen und offene Kritik gibt. Auf den neuen Schildern steht dann oberhalb der Preise zum Beispiel:
Die russische Armee hat eine Kunstschule in Mariupol bombardiert. Rund 400 Menschen hatten sich dort versteckt.
Auf einem anderen heißt es:
Putin belügt uns seit 20 Jahren von den Fernsehbildschirmen aus. Das Ergebnis dieser Lügen ist unsere Bereitschaft, den Krieg und das sinnlose Sterben zu rechtfertigen.
Insgesamt 5 Schilder tauscht sie aus. Dann verlässt sie den Laden. Ihre Botschaften zu Russlands Krieg in der Ukraine und seinen Folgen, sie bleiben nicht unbemerkt. Ein Kunde des Supermarkts hat sie beobachtet, meldet sie und die manipulierten Preisschilder bei der Polizei. Die nimmt die 33-Jährige ein paar Tage später fest und steckt sie in Untersuchungshaft. Rund anderthalb Jahre später, am 16. November 2023, führen 4 uniformierte Polizisten die junge Frau mit den langen braunen Haaren in einen Gerichtssaal in St. Petersburg. Ihre Hände sind auf dem Rücken in Handschellen gelegt. Auf den Bildern sieht man sie freundlich lächeln. Selbst als sie im Inneren des Gerichtssaals in eine Art Käfig gesperrt wird, wirkt sie völlig entspannt, fast ausgelassen, blickt in die vielen Kameras der anwesenden Presse. Manchmal winkt sie sogar. Sie trägt ein Peace-Zeichen auf der einen Seite ihres bunten T-Shirts und ein rotes Herz auf der anderen. Fast wirkt sie wie eine gut gelaunte Touristin, wären da nicht die Gitterstäbe. Denn sie ist eine Gefangene, die Angeklagte. Der Vorwurf gegen sie? Verbreitung wissentlich falscher Informationen über die russischen Streitkräfte. Am Ende des Prozesses hat sie das letzte Wort, wie immer vor russischen Gerichten.
Wie zerbrechlich muss das Vertrauen des Staatsanwalts in unseren Staat und unsere Gesellschaft sein, wenn er glaubt, dass der Staat und die öffentliche Sicherheit durch 5 kleine Stücke Papier zu Fall gebracht werden können? Obwohl ich hinter Gittern bin, bin ich freier als sie. Ich habe keine Angst, anders zu sein. Vielleicht ist das der Grund, warum mein Staat so viel Angst vor mir und anderen wie mir hat und mich wie ein gefährliches Tier in einem Käfig gefangen hält.
Doch die Worte machen keinen Eindruck, zumindest nicht auf die Richter. Während die ihr Urteil verlesen, 7 Jahre, von denen sie 1,5 bereits in Untersuchungshaft verbracht hat, regt sich Widerstand im Saal. Ihre Unterstützerinnen rufen im Chor: Schande, Schande, Schande. Alexandra Skoschilenko formt ein Herz mit ihren Händen in Richtung der Menge. Und sie weint. Das Urteil ist hart. 5,5 Jahre sind eine lange Zeit. Und sie hat schon so viel hinter sich. Was sie noch nicht wissen kann: Die Haft, sie wird für Alexandra nicht allzu lange dauern. Knapp 9 Monate nach ihrer Verurteilung im Käfig wird sie kurz ins weltweite Rampenlicht geraten. Die Frau im Peace-Pulli ist dann Teil einer der größten Geheimaktionen zwischen dem Westen und Russland seit dem Ende des Kalten Krieges.
Zwischen Russland und mehreren westlichen Staaten läuft ein historischer Gefangenenaustausch. Insgesamt werden nach türkischen Angaben 26 Menschen freigelassen. 13 kommen nach Deutschland, 3 in die USA und 10 nach Russland. Im türkischen Fernsehen sind Bilder zu sehen, die den Austausch auf dem Flughafen von Ankara zeigen sollen. US-Präsident Biden sprach von einer Meisterleistung der Diplomatie.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. ein Podcast von SWR3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Staffel haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt, in der zweiten Staffel die Geheimdienste anderer Länder angeschaut und jetzt in der dritten tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt. Geheimdienste, die töten, die ihre Macht ausspielen oder aber das Schlimmste verhindern. Wir geben euch Einblicke in echte Fälle, die wirken wie ein Serienplot und in streng geheime Machenschaften, von denen ihr eigentlich nichts wissen solltet. Und dieses Mal geht's um den großen Gefangenenaustausch zwischen Russland, den USA und Deutschland, der viele in die Freiheit entlässt, aber auch einige unbequeme Fragen aufwirft. Wie lassen sich Menschenleben, Schuld und Unrecht gegeneinander aufwiegen? Der Auftragskiller und der Deal mit Putin. Um in Russland ins Gefängnis zu kommen, dazu gehört manchmal nicht viel. Ein paar Zettel im Supermarkt mit, aus Sicht der russischen Regierung, gefährlichen Worten oder auch ein kleines Fläschchen mit den falschen Zutaten. Das bekommt die US-Profi-Basketballerin Brittney Griner zu spüren. Sie reist im Februar 2022 nach Russland. Eine Woche später wird Wladimir Putin seine Truppen über die Grenze zur Ukraine schicken. Brittney Griner kann das nicht wissen. Sie will eigentlich nur Basketball spielen bei ihrem Erstligaverein UMMC Ekaterinburg. In ihrem Gepäck hat sie ein paar elektronische Zigaretten und ein Fläschchen mit Öl. Darin gelöst etwa ein halbes Gramm Cannabis. In manchen US-Bundesstaaten legal, in Russland verboten. Das genügt am Flughafen von Moskau für eine Festnahme und für ein hartes Urteil.
Die US-Basketballerin Brittney Griner muss in Russland wegen Drogenschmuggels 9 Jahre ins Gefängnis. Die 31-Jährige spielte seit 2014 für ein russisches Team. Sie war Mitte Februar an einem Moskauer Flughafen festgenommen worden, weil sie Kartuschen mit Cannabisöl in ihrem Gepäck hatte. Beobachter rechnen damit, dass dem Urteil ein Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA folgen könnte.
Und genau so kommt es dann auch. Aber erst rund 10 Monate später, am 8. Dezember 2022, kann Brittney Griner zurück in die USA. Diese Rückkehr aber, sie hatte einen Preis. Monatelang wurde dafür zwischen den USA und Putins Regierung verhandelt, zu einer diplomatisch schwierigen Zeit, direkt nach der russischen Invasion in der Ukraine. Der Preis für die Freilassung von Griner? Auch die USA müssen im Gegenzug jemanden freilassen, einen russischen Staatsbürger. Die Wahl fällt auf den Waffenhändler Viktor But. Spitzname Händler des Todes. Er saß in den USA im Gefängnis, seit er Ende 2011 schuldig gesprochen wurde wegen Verschwörung zum Mord und Waffenhandel. Mindestens 25 Jahre lang soll er in Haft bleiben, dazu 15 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. Kein kleiner Fisch, aber auch nicht die erste Wahl Putins. Eigentlich wollte Russland im Austausch nämlich jemand anderen frei bekommen. Einen, der selbst gemordet hat und dessen Namen Dark Matters-Zuhörern bekannt sein dürfte. Vadim Krasikov, der Mann, der in Deutschland als Tiergartenmörder bekannt ist. Zur Erinnerung hier nochmal die Nachrichten aus dem Dezember 2021.
Im Prozess um den sogenannten Tiergartenmord haben die Richter am Berliner Kammergericht den angeklagten 56-jährigen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt. In dem Fall geht es um die Erschießung eines Georgiers tschetschenischer Abstammung in Berlin 2019. Das Gericht geht von einem Auftrag staatlicher Stellen Russlands aus.
Vadim Krasikov hatte mitten am Tag im kleinen Tiergarten vor einigen Zeugen einen Mann erschossen. Kaltblütig, wie sie aussagten. Er hatte dem schon auf dem Boden liegenden Mann noch einmal in den Kopf geschossen und war dann auf der Flucht geschnappt worden. Seit kurzem sitzt er dafür in Haft in Berlin-Tegel als verurteilter Mörder mit gerichtlich festgestellter besonderer Schwere der Schuld. Und in Haft soll er nach Ansicht der Bundesregierung auch bleiben. Sie geben Krasikov nicht so einfach her. Er bleibt also erstmal im Gefängnis, kommt nicht frei, nicht zurück zu Wladimir Putin im Austausch gegen die Basketballspielerin Brittney Griner. Stattdessen ist es am Ende Viktor But, der Waffenhändler aus den USA, der zurück nach Russland fliegen darf. Aber die Amerikaner ziehen eine wichtige Lehre aus den Verhandlungen um Britney Griner. Wie dick der Fisch Vadim Krasikov wirklich ist in den Augen Russlands. Putin scheint sehr viel daran zu liegen, ihn freizubekommen. Den Mann, der am Anfang des Berliner Prozesses noch jegliche Verbindungen zum russischen Staat und seinem Geheimdienst FSB bestritten hatte, der immer behauptete, ein Tourist zu sein, ein einfacher Bauingenieur. An diesem Vadim Krasikov liegt Putin sehr offensichtlich einiges. Und diese Erkenntnis setzt dann auch einiges in Gang. Denn der US-Regierung und Präsident Joe Biden wird klar, in Berlin gibt es jemanden, an dem Putin sehr gelegen ist, den er unbedingt wiederhaben will. Und Britney Griner ist nicht die Einzige, die in Russland in Untersuchungshaft oder in Straflagern sitzt und die die USA gern in Freiheit sehen wollen. Da gibt es zum Beispiel auch noch Evan Gershkovich, Journalist beim Wall Street Journal und Korrespondent in Russland. Bis ihn der russische Geheimdienst FSB im März 2023 bei Recherchen in Jekaterinburg festnimmt. Die russischen Behörden beschuldigen ihn der Spionage. Er soll geheime Informationen über russische Verteidigungsunternehmen gesammelt haben. 16 Jahre bekam er dafür. Gershkovich selbst, die US-amerikanische Regierung und das Wall Street Journal weisen das entschieden zurück. Denn der Vorwurf, Spionage, das ist sowas wie der Blaupausenvorwurf gegen unliebsame Stimmen aus dem In- und Ausland, insbesondere gegen Journalisten, erzählt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Heute ist es ja so, Spionage, das kannst du ja nach den aktuellen russischen Gesetzen durch eine ganze Menge verwirklichen, was dir gar nicht so klar wird. Irgendwie in der falschen Stelle in der Stadt gestanden und irgendwie ein Selfie gemacht oder überhaupt nur irgendetwas gepostet, was in irgendeinem Sinne als politische Message gedeutet werden kann. Also mein Eindruck ist, da wird eher damit gearbeitet, Leute ganz gezielt zu erwischen und festzunehmen, um sie als politisches Druckmittel zu haben, als dass es darum geht, dass das Leute sind, die jetzt wirklich ernstlich militärische Geheimnisse erforscht hätten.
Spionage, das ist auch ein oft hervorgebrachter Vorwurf, wenn man jemanden schnell und lange hinter Gitter bringen will. Das lässt sich schwer beweisen, leicht behaupten und bringt einem die entscheidende Währung, wenn man Gefangene auf der Gegenseite frei bekommen will. Da gilt ein Menschenleben gegen ein anderes. Der Austausch von Gefangenen ist dabei fast so alt wie die Dienste selbst. Bereits während des Kalten Krieges gab sie. Allerdings wurden da oft Geheimdienstagenten untereinander ausgetauscht. Oft auf der berühmten Glienicker Brücke zwischen West-Berlin und Potsdam.
Eigentlich eine wunderschöne Brücke, die war der Austauschort im Kalten Krieg für Agenten, für Spione. Und zwar aus einer ganz einfachen Überlegung. Das war ein Checkpoint zwischen der Sowjetzone und dem geteilten West-Berlin. Und es war nicht so populär, dorthin zu kommen und zu gucken, wie zum Beispiel am berühmten Checkpoint Charlie, den man ja heute auch noch als Touristenattraktion besichtigen kann, der mitten in der Stadt war. Was da passiert ist, das hat sofort die ganze Welt mitbekommen. Aber es gab ja noch weitere Checkpoints. Alpha, Bravo hießen die. Das war militärisch durchnummeriert. Und die Glienicker Brücke hatte eben den Vorteil, dass sie so abgelegen war und dass man auf der Mitte dieser Brücke über dem Fluss halt wirklich so eine Situation hatte. Da konnten dann beide Seiten aufeinander zukommen. Hollywoodreif, man konnte sich dann genau in der Mitte treffen, man konnte sich kritisch beäugen, relativ sicher sein, dass da nicht noch aus irgendwelchen Häuserschluchten jemand kommt oder so. Es war einfach ein perfekter Ort.
Es gibt also seit dem Kalten Krieg eine gewisse Tradition zwischen den USA und Russland für solche Deals. Mensch gegen Mensch, ein Leben gegen ein anderes, quid pro quo. Nur der Preis muss eben ausgehandelt werden. Und nach seiner Verurteilung ist der amerikanische Journalist Evan Gershkovich in diesem Koordinatensystem teuer. Es braucht also aus Sicht Russlands jemanden oder sogar mehrere aus der gleichen Kategorie. Und hier kommt Deutschland ins Spiel, wo Vadim Krasikov einsitzt, der Tiergartenmörder.
Da gab es das ganz, ganz konkrete Problem, dass Deutschland eigentlich die ganze Zeit signalisiert hat, dass sie sich das nicht vorstellen können.
Andererseits, auch Deutschland hat Interesse, jemanden freizubekommen. Den Regimekritiker Alexei Nawalny, der im russischen Straflager sitzt. Der Oppositionelle ist sehr bekannt und bei vielen auch beliebt. Man kennt sein Gesicht, seine Geschichte, weil er 2020 als Opfer eines Giftanschlags in der Berliner Charité behandelt wurde. Ein hochpolitischer Patient. Dass Nawalny nach seiner Behandlung im Januar 2021 nach Russland zurückkehrt, um seinen Kampf gegen Putin fortzuführen, diese Entscheidung kann man leichtsinnig nennen oder eben todesmutig. Er selbst sagte damals: Ich habe ein Heimatland und ich habe Überzeugungen. Und ich will weder auf das Land noch auf die Überzeugungen verzichten. Als Nawalny zurückkehrt, wird er jedenfalls direkt noch am Flughafen festgenommen. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für ihn ein, fordert Russland auf, ihn freizulassen. Für viele im Ausland ist Nawalny das Gesicht der russischen Opposition. Und wer in dieses Gesicht sieht, bei einem seiner zahlreichen Prozesse, dem bleibt nicht verborgen, wie schlecht es Nawalny in der Gefangenschaft, in den Straflagern geht, wie gesundheitlich angeschlagen er inzwischen ist. Für Holger Schmidt ist klar, dass
als dann immer konkreter wurde, dass die Situation um Alexei Nawalny immer dramatischer wurde und es einfach viele Gründe gab, sich um einen Austausch zu bemühen, gab es die Überlegung, ob da nicht insgesamt ein Deal draus werden könnte.
Die zynische Logik eines Gefangenenaustauschs seit den Zeiten des Kalten Krieges ist, Menschenleben müssen auf- und abgewogen werden. Der Wert eines Gefangenen bemisst sich auch an seinen Taten, an seiner Bedeutung, seiner Bekanntheit. Um einen Mörder wie Krassikow freizubekommen, muss die Gegenseite ihren Einsatz also erhöhen, verdoppeln quasi, den eher unbekannten, aber unglücklich verurteilten Journalisten freilassen und dazu noch die weltweit bekannte Symbolfigur Nawalny. Zumindest wurde wohl Ende 2023 ungefähr so darüber nachgedacht und verhandelt. Der Plan lautet in etwa, Russland bekommt Vadim Krassikow, den sogenannten Tiergartenmörder, wenn im Gegenzug Evan Gershkovich und Alexei Nawalny freikommen, der eine in seine Heimat USA, der andere nach Deutschland ausreisen darf. Es deutet einiges darauf hin, dass dieser Deal bis Anfang 2024 sehr ernsthaft diskutiert, eventuell auch schon konkret verhandelt wurde, bis am 16. Februar eine Nachricht um die Welt geht.
Der russische Oppositionspolitiker und Putin-Kritiker Alexei Nawalny ist tot. Der 47-Jährige starb nach Angaben der Gefängnisverwaltung in einem Straflager in Sibirien.
Die Hintergründe sind weiterhin völlig unklar. Es gibt eine Reihe von Spekulationen und Möglichkeiten, wie sein Tod zustande gekommen ist. Ob das eine gezielte Ermordung war, um auf diesen Deal Einfluss zu nehmen, ob das ein Unglück war, woran ich nicht so richtig glauben kann, ob es möglicherweise auch innerhalb Russlands widerstreitende Interessen gab rund um Alexei Nawalny, was mit ihm passieren soll und da möglicherweise eine Position, nämlich die, er soll nicht ausgetauscht werden, einfach Fakten geschaffen hat. Also das bleibt einfach sehr unklar.
Erklärt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz haben sich zu Jahresbeginn mehrfach darüber ausgetauscht, am Telefon und persönlich bei einem Besuch von Scholz in Washington.
Zu diesem Zeitpunkt, als Alexei Nawalny starb, waren die Verhandlungen relativ weit gediehen, was man so hört. Und gleichzeitig sind sie natürlich mit dem Tod von Nawalny völlig zum Stillstand gekommen, weil erstmal die Frage war, wie gehen jetzt alle Seiten damit um?
Okay, was haben wir? Einen kleinen Deal, Basketballspielerin gegen Waffenhändler, der schon gut über die Bühne ging, und einen viel größeren, der gerade komplett geplatzt ist. Aus deutscher Sicht ist mit dem Tod von Alexei Nawalny der Hauptgrund für ihre Gesprächsbereitschaft buchstäblich gestorben. Die Gespräche, die schon relativ weit gewesen sein sollen, hängen also in der Luft. Russland drängt nach wie vor auf die Freilassung Krassikows. Die USA wollen Gershkovich heimholen, aber Deutschland ist erstmal wieder raus. Aber wie funktionieren solche Gespräche überhaupt? Gerade unter Staaten, die sich alles andere als gut verstehen. Holger Schmidt.
Die Situation bei solchen Verhandlungen ist ja eigentlich immer die gleiche. Es handelt sich um zwei Konfliktparteien, die sich spinnefeind sind, die möglicherweise offiziell überhaupt nicht miteinander reden, die maximal entgegengesetzte Positionen haben und bei denen direkte Gespräche ganz häufig einfach auch überhaupt nicht sinnvoll sind, weil man sich quasi sofort in die Wolle kriegt, weil jede Geste, jeder Satz, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, weil man sich vielleicht nicht mal einigen kann, wo man sich trifft, auf welche Art und Weise man kommuniziert, weil wirklich alles zum Politikum wird.
Und hier, sagt uns BND-Chef Bruno Kahl, kommen oft Behörden wie seine ins Spiel.
Ein Nachrichtendienst hat manchmal auch über das reine Sammeln von Nachrichten hinaus Aufgaben, die ins Diplomatische hineinreichen. Wir sind ab und zu mal sogenannter Backchannel, das heißt, wir sind für die Übermittlung von Nachrichten zuständig, die andere Kanäle nicht finden.
Andere Kanäle nicht finden heißt auch einfach anrufen, Präsidententelefon zu Präsidententelefon, das ist in diesem Fall nicht. Die Geheimdienste verhandeln also und manchmal kommt neben diesen beiden Konfliktparteien noch eine dritte ins Spiel, eine Art Linienrichter, erklärt Holger Schmidt.
Also die Partei A hat dann vielleicht das Land 1 an ihrer Seite, die Partei B das Land 2, aber das Ganze wird eingefädelt von einem ganz anderen Partner. Sowas passiert häufig auf der internationalen Bühne, manchmal am Rande von Zusammentreffen. Und ganz häufig haben wir ja auch schon in anderen Dark Matters-Folgen besprochen, zum Beispiel auch in der Folge über die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit. Es ist dann ein Prozess aus wirklich vielen einzelnen Gesprächen. Es gibt Fortschritte, es gibt Rückschläge, es gibt kurze Gespräche, es gibt lange Gespräche, es gibt ein zähes Ringen. Im Grunde ist dann der Game Changer in solchen verfahrenen Situationen immer eine externe Partei, ein möglicher weißer Ritter, der von der Seite kommt und in irgendeiner Form helfen kann.
Über weiße Ritter, die von der Seitenlinie helfen und eigentlich verfeindete Dienste, die sich aber für einen Deal wie diesem Gefangenenaustausch hier zusammenraufen müssen, geht's auch in unserer Hintergrundfolge. Ein Thema ausgeleuchtet mit unserem Geheimdienstexperten Holger Schmidt. Wenn ihr wollt, gleich im Anschluss. So, wo waren wir? Bei den weißen Rittern, den Gamechangern, den Helfern von außen. So einen gibt's auch in diesem Fall. Und es ist ein Land, auf das man vielleicht nicht sofort kommt bei diplomatisch heiklen Verhandlungen zwischen dem Westen und Russland. Es ist die Türkei.
Und das heißt vor allen Dingen Staatspräsident Erdogan. Die haben sich extrem darum bemüht, hier eine Vermittlerrolle zu haben. Das entspricht der Wahrnehmung, die die Türkei von sich selber hat und von dem, was man nach außen sein möchte. Man möchte die zentrale Macht in der Region und ein Player auf der Weltbühne sein. Und das sieht man eigentlich an ganz vielen Punkten schon seit Jahren. Und hier war es jetzt eine große Chance aufgrund der geografischen Lage der Türkei, aufgrund ihrer relativ großen politischen Stärke eben diese Vermittlerrolle auch einzunehmen.
Aus Perspektive der Türkei ist das Ganze eine gute Gelegenheit, die eigene Machtposition zu zeigen und zu sagen,
wir sind diejenigen, die bei allen soweit Vertrauen genießen. Wir sind die Großmacht, die hier mitspielen kann und die so etwas bewerkstelligt. Wir sind diejenigen, die das logistisch hinbekommen. Und wir sind diejenigen, die sich dann quasi den Erfolg auch so ein bisschen auf die Brust heften können. Strategisch, wenn man auf die Karte guckt, ist die Türkei natürlich hervorragend geeignet gewesen und es entspricht einfach auch dem Bestreben der Türkei, schon seit vielen Jahren eine der zentralen oder aus der Sicht der Türkei sicher die zentrale Macht in ihrer Region zu sein.
Holger Schmidt sagt, die Türkei sieht sich selbst in diesen Verhandlungen als eine Art Spionageschweiz. Also ein Ort, an dem einerseits diskret gesprochen werden kann, der quasi neutralen Boden bietet, aber an dem auch die Geheimdienstaktivitäten blühen. Denn die Türkei hatte sich schon einmal als Vermittler angeboten, nämlich kurz nach dem Ausbruch des Krieges als Austragungsort für Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Andererseits gibt es zwischen dem NATO-Mitglied Türkei und der als wirklich neutral geltenden Schweiz doch einige erhebliche Unterschiede.
Man darf sich wirklich nicht darüber täuschen lassen, dass die Türkei in der Region massive eigene geopolitische Interessen hat und ein richtiger Machtfaktor geworden ist und noch weiter werden will. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zur Schweiz in ihrer geografischen Situation. Das sehen wir schon lange im Syrienkrieg. Das sehen wir zu Beginn des Ukraine-Krieges. Das sind immer Momente gewesen, da hat die Türkei sich angeboten und Staatspräsident Erdogan betont immer seine große, wichtige Rolle quasi auf der Welt und wie sehr er da mitspielt.
Wenige Monate nach dem Tod Nawalnys, im Frühsommer 2024, laufen unbemerkt von der Weltöffentlichkeit die Vorbereitungen für einen Deal weiter. Dabei verhandeln vor allem die Geheimdienste miteinander. Die CIA für die USA, der BND für Deutschland und auf russischer Seite der FSB. Das wird hier übrigens noch wichtig. Sie treffen sich erst in Saudi-Arabien, dann ein zweites Mal in der Türkei. Und da liegen längst weitere Namen auf dem Verhandlungstisch. Neu dabei ist zum Beispiel der 30-jährige Rico K.
Rico K. ist ein deutscher Staatsbürger, von der Ausbildung her aus dem medizinischen Notfalldienst. Ich denke, er ist Rettungssanitäter in der Ausbildung und war so einer der ganz zentralen außenpolitischen Probleme, sag ich mal, Deutschlands rund um diesen Gefangenenaustausch.
Am 6. Juni 2024 steht Rico K. im Bezirksgericht Minsk in Belarus vor Gericht. Er ist wegen illegalen Waffenbesitzes, Terrorismus und Söldnertätigkeit angeklagt und natürlich wegen, ihr ahnt es schon, Spionage. Er soll unter anderem einen mit Sprengstoff gefüllten Rucksack auf einer Zugstrecke in der Nähe von Minsk platziert haben. Er selbst gibt alles zu, sagt aber später, man habe ihm klargemacht, dass das die einzige Möglichkeit sei, sein Leben zu retten. Er habe gar nicht gewusst, was in dem Rucksack sei. Beweisen lässt sich all das nicht. Aber aus Sicht Russlands ist es ein Glücksfall, dass der deutsche Rico K. im Partnerland Belarus inhaftiert ist. Er taugt nun als zusätzliches Druckmittel in den Verhandlungen, die für Deutschland nach Nawalnys Tod etwas weniger dringlich geworden sind. Und je drastischer seine Strafe, desto behandlungsbereiter werden die deutschen Behörden sein. Dazu passt auch, dass plötzlich alles sehr schnell geht in diesem Fall. Schon 2,5 Wochen nach Prozessauftakt, am 24. Juni 2024, wird das Urteil in Belarus gesprochen. Und es ist heftig. Tod durch Erschießen. Holger Schmidt.
Es gab ja zunächst wirklich die Befürchtung, er könnte hingerichtet werden.
Diese Befürchtung macht der deutschen Seite gehörig Druck. Nur wenn es zu einem Austauschdeal kommt, wird der Deutsche sicher begnadigt. Holger Schmidt meint, Zugeständnisse zu machen, die Kröten zu schlucken also, ist einer der schwierigsten Aspekte solcher Verhandlungen.
Dass man da Dinge tun muss, die erstmal gegen die eigenen Rechts- und Verfassungsprinzipien bestehen.
Und Deutschland hat in den Verhandlungen eine schwierige Position. Natürlich will die Bundesregierung ihren Staatsbürger Rico K. retten und zurück nach Deutschland holen und sicher auch den verbündeten USA nicht den Deal kaputt machen. Aber der Mann, auf den es Russland da abgesehen hat, Vadim Krassikow, ist nun mal auch ein verurteilter Mörder. Im Prozess gegen ihn fiel sogar das Wort Staatsterrorismus. Möglicherweise nämlich erhielt er den Erschießungsbefehl direkt aus Moskau. Und überhaupt, wer rechtskräftig verurteilt ist, der kann nicht einfach mal so wieder freikommen.
Auch weil die eigenen Organe, die in Deutschland dafür zuständig sind, wie zum Beispiel das Kammergericht oder der Generalbundesanwalt, dass die überhaupt nicht dazu bereit sind, weil sie sich an die Gesetze gebunden fühlen und keine Möglichkeit sehen.
Picken wir uns also mal ganz gezielt diese rein rechtliche Sicht raus. Was sagen Juristen? Darf Deutschland einen Mörder tatsächlich freilassen im Austausch gegen Rico K. und andere?
Es gibt keine einfach rechtliche Regelung, die vom Wortlaut her auf diese Konstellation passt.
Das ist Svenja Behrendt, Professorin für öffentliches Recht an der Universität Mannheim. Sie sagt, die rechtliche Situation ist für die Bundesregierung vertrackt, weil nicht eindeutig. Und gleichzeitig machen die anderen politischen Mitspieler Druck.
Also die USA wollten halt einen Gefangenenaustausch mit Russland zustande bringen und da gehörte dann dieser Krassikow dazu und dementsprechend bestand ein gewisses außenpolitisches Gefüge, was Druck auch auf Deutschland ausgeübt hat, sich daran zu beteiligen und Krassikow dementsprechend freizulassen, damit das überhaupt zustande kommen kann.
Laut Svenja Behrendt spielt vor allem der Paragraph 456a der Strafprozessordnung eine zentrale Rolle. Denn der sieht vor, dass man vorläufig von weiterer Strafvollstreckung absehen kann.
Wenn der Verurteilte wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert werden soll oder einen internationalen Strafgerichtshof überstellt werden soll. Oder, und das ist diese Konstellation, über die man dann hier nachgedacht hat, aus dem Geltungsbereich des Bundesgesetzes abgeschoben, zurückgeschoben oder zurückgewiesen wird. Also im Grunde der Gedanke, wenn man den verurteilten Straftäter ohnehin abschiebt, wenn er Deutschland verlässt, weil er eben abgeschoben oder ausgewiesen und so weiter wird, dass man dann vorläufig von der weiteren Strafvollstreckung absehen kann. Die rechtliche Frage, ob das eine richtige Auslegung des Rechts ist, ist getrennt davon zu urteilen.
Streng genommen handelt es sich im Fall Krassikow ja nicht um eine normale Auslieferung. Unwahrscheinlich, dass er in Russland vor ein Gericht kommt. Doch selbst wenn Russland versprochen hätte, Krassikow nach seiner Rückkehr zu bestrafen, hätte das die rechtliche Frage nicht so einfach gelöst. Denn
der andere Staat ist ja ohnehin souverän. Sprich, man hat sowieso keine wirklichen Möglichkeiten, das abzusichern, dass der Strafanspruch dann halt auch von einem anderen Staat durchgesetzt wird. Das ist letztendlich Sache des Staates. Der kann einem da zwar viel versprechen, aber er kann sich halt auch umdrehen und das ganz anders machen.
So ein Deal ist also eine politisch und rechtlich brisante Sache, findet auch Svenja Behrendt, die Professorin an der Uni Mannheim selbst.
Ich bin eigentlich eher der Meinung, dass das unzulässig gewesen ist, dass man auch die Rechtsgrundlage, also das 456a StPO, man das darauf nicht stützen kann. Und ich sehe eigentlich auch nicht, dass man eine Regelung schaffen könnte, die das so erlaubt. Da hätte ich große verfassungsrechtliche Bedenken.
Das hat auch damit zu tun, dass mit so einem Deal ein heikles Signal an die Öffentlichkeit gesendet wird. Nämlich, selbst bei einem Verbrechen wie Mord muss man die Strafe nicht immer absitzen. 5 Jahre sind dafür unter Umständen schon irgendwie genug. Das ist also die komplizierte rechtliche Lage. Aber es spielt noch ein anderer Faktor eine Rolle in der Abwägung, ob jemand wie Krassikow freigegeben werden soll. Holger Schmidt.
Ich bin extrem skeptisch, ob es richtig ist, letztlich so einer Erpressung von Russland auch nachzugeben, weil es ja geradezu dazu einlädt, den nächsten Versuch zu machen, wenn man etwas erreichen will. Also auf gut Deutsch, man kann eigentlich den nächsten Mord in Deutschland beauftragen. Wenn es schief geht, weiß man, wie es funktioniert. Man nimmt einfach willkürlich ein paar Deutsche in Russland fest und fängt dann wieder an zu verhandeln. Das kann es eigentlich nicht sein. Also es ist wirklich eine extrem vertrackte Situation und es zeigt sehr deutlich, was es bedeutet, wenn Staaten eben gegen alle Regeln spielen und sich, ich sag's mal ganz deutlich, einen Dreck darum kümmern, was man eigentlich auf menschenrechtlicher und humanitärer Basis international für Abkommen getroffen hat, wie man miteinander umgeht. Und das hat letztlich dann auch die Verhandlungen über einen ausgewogenen Austausch auch aus deutscher oder westlicher Perspektive so schwer gemacht.
Und der Bundesnachrichtendienst? Der also, der den Austausch tatsächlich einfädeln und umsetzen soll? Der BND schlägt sich nicht mit Gewissensfragen herum. Die müssen sich dann andere stellen, sagt uns Präsident Bruno Kahl.
Wenn die Preise, die auch eine solche Geschäftsabwicklung kostet, für angemessen gehalten werden, dort, wo die politische Verantwortung dafür getragen wird, dann helfen wir, das umzusetzen. Deswegen sind wir nicht Regierung, sondern Dienstleister.
Also die deutsche Regierung muss eine schwierige Abwägung treffen, ob sie einen verurteilten Mörder in einem Deal quasi laufen lässt, um andere frei zu bekommen. Der Bundesnachrichtendienst steht schon bereit, wenn die Entscheidung gefallen ist. Aber es gibt noch eine andere Instanz in der Sache. Und hier kommt der Generalbundesanwalt ins Spiel. Eine Position, die in Deutschland mitten in den Verhandlungen im Frühjahr 2024 neu besetzt wird. Bis März ist Peter Frank Generalbundesanwalt.
Schon unter dessen Amtszeit hat die Behörde sehr eindeutig gesagt, dass sie die Gegebenheiten für einen Austausch, also für eine Freilassung, wenn man so will, für eine Ausweisung von Herrn Krassikow nicht gegeben sieht und da auch überhaupt gar keinen Spielraum sieht.
Der neue Generalbundesanwalt Jens Rommel muss sehr schnell prüfen, wie er zu der Sache steht und kommt zum gleichen Ergebnis wie sein Vorgänger. Für die Bundesregierung ist das prinzipiell ein Problem, erklärt Holger Schmidt.
Jetzt muss man aber wissen, dass der Generalbundesanwalt ein politischer Beamter ist und dass der Bundesjustizminister diesen politischen Beamten, der Generalbundesanwalt, anweisen kann. Und das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Das ist umstritten, ob das so richtig ist. Ich denke, es gibt sowohl sehr gute Gründe dafür, den GPA als politischen Beamten zu haben, als auch Pferdefüße. Aber es ist einfach Tatsache, das ist möglich. Und wenn der Generalbundesanwalt einer entsprechenden Weisung durch das Bundesministerium der Justiz, durch den jeweiligen Staatssekretär oder den Minister, wenn der dem nicht folgt, dann kann das auch ganz schnell, wirklich buchstäblich über Nacht, das Ende eines Generalbundesanwalts sein.
Jens Rommel weiß das auch. Seine Lösung? Er macht quasi einen Spagat. Er bleibt bei seiner Position, dass die Freilassung rechtlich nicht tragfähig ist, lässt die Entscheidung aber durchgehen oder besser öffentlich von oben aus dem Bundesjustizministerium durchdrücken. Er sagt, genau wie sein Vorgänger im Amt.
Auch unter dem Druck des Bundesjustizministeriums verändern wir unsere rechtliche Auffassung nicht, sondern wir bitten dann den Bundesjustizminister darum, verschriftliche das, ja, also weise uns an, entsprechend zu handeln. Und so ist es dann auch passiert. Also ein klarer Schönheitsfehler in diesem ganzen Austausch, dass die maßgebliche Behörde, der Generalbundesanwalt, quasi aktenkundig gemacht hat, wir halten das nicht für richtig. Aber eben auch kein Hemmnis, weil sie einfach angewiesen worden sind, zuzustimmen und dann letztlich unter diesem Druck auch zugestimmt haben.
Also wir finden es zwar falsch, aber der Chef sagt, es ist richtig. Und der hat immer recht. Damit ist die Entscheidung auf deutscher Seite sowas wie durch. Die rechtlichen Hürden übersprungen oder zumindest peinlich genau vermieden. Die Verhandlungen können jetzt auf die Zielgerade. Und dann ist er da, der 1. August 2024. Ein Gefangenenaustausch für die Geschichtsbücher. Und es ist auch eine kleine Meisterleistung in Sachen Logistik und Timing. Insgesamt 7 Flugzeuge machen sich auf den Weg zum Esenboğa-Flughafen in Ankara in der Türkei. 2 aus den USA und je 1 aus Deutschland, Polen, Slowenien, Norwegen und Russland. Der türkische Nachrichtendienst MIT übernimmt die gesamte Sicherheitskoordination. Er bewacht das Ganze, führt die Sicherheitschecks durch, prüft die Identitäten, plant das komplizierte Geflecht aus Flugrouten, Übergabepunkten und Transfers. Holger Schmidt.
Und das, was man früher auf der Kliniker Brücke im Kleinen mit Leute laufen von beiden Seiten der Brücke aufeinander zu und wechseln die jeweilige Machtsphäre gemacht hat, das ist hier halt im großen Stil mit die Flugzeuge kommen von allen Seiten und fliegen wieder nach allen Seiten gemacht worden.
Wer die Szene am Flughafen in Ankara beobachtet, der sieht vielleicht nichts Spektakuläres auf den ersten Blick. 8 Erwachsene und 2 Kinder wechseln aus verschiedenen Flugzeugen in eins Richtung Russland. Aus Russland und Belarus kommen insgesamt 16 Menschen an, steigen um in Maschinen nach Deutschland und in die USA. Aber was hier innerhalb kurzer Zeit abläuft, ist der größte Austausch Gefangener zwischen dem Westen und Russland seit Ende des Kalten Krieges. Eine diplomatisch und rechtlich heikle Aktion. Das Ergebnis vieler Monate Verhandlungen bis in die höchsten Ebenen hinein. In die Flugzeuge gehen Westen, steigen Journalisten wie Evan Gershkovich und Alsu Kumascheva, Oppositionspolitiker wie Wladimir Karamusa und Ilya Yashin, der frühere US-Marine Paul Whelan, Rico Kahr ist auch unter ihnen, und auch die russische Supermarktaktivistin, von der wir am Anfang erzählt haben, kommt frei, Alexandra Skolischenko. Nur einer fehlt schmerzlich, Alexei Nawalny. Für ihn kommt der Austausch 6 Monate zu spät. Als schließlich alle in den Fliegern sitzen und abheben, kann der nächste Teil dieses Deals beginnen und der spielt sich dann öffentlich ab. Schon während in Ankara Menschen in die Flugzeuge wechseln, gibt es erste Nachrichten dazu, kommen Push-Meldungen auf die Handys. Als die Flieger landen, sind Fernsehkameras auf sie gerichtet, es wird live übertragen und die Staats- und Regierungschefs können an ihren Erfolgsgeschichten stricken, jeder an seiner eigenen. Am Moskauer Flughafen Vnukovo ist es schon später Abend, als die Räder auf der Rollbahn aufsetzen. Vor dem Ankunftsgebäude stehen bereits Soldaten in repräsentativer Paradeuniform bereit, mit Waffe und weißen Handschuhen. Wladimir Putin, der Staatspräsident und Machthaber, geht mit großen Schritten an der Reihe Soldaten entlang und auf das Flugzeug zu, dessen Treppe bereits fertig für den Ausstieg der Passagiere ist. Und dann kommt er. Ein Mann in schwarzer Adidas-Trainingsjacke und marineblauem Basecap tritt die Stufen herunter. Putin geht auf ihn zu und schüttelt ihm die Hand. Dann umarmt er ihn. Vadim Krasikov, der fast genau vor 5 Jahren den georgischen Staatsbürger Selimshan Changoschwili im kleinen Tiergarten in Berlin erschossen hat. Ein Rückenklopfer, dann kommt der nächste aus dem Flugzeug. Eine Person nach der anderen wird vom Staatsoberhaupt persönlich begrüßt, die Frauen sogar mit einem Blumenstrauß empfangen. Putin lächelt, verspricht den Freigelassenen nun Auszeichnung und ein gutes Leben. Er weiß, dass das für ihn glänzende Bilder sind. Er hat gewonnen. Nun inszeniert er seinen Triumph. Holger Schmidt.
Das sind ja krasse Bilder gewesen. Nachts auf dem Flughafen. Die Maschine steht auf dem Rollfeld, roter Teppich. Die Leute kommen raus, Krasikov, der Tiergartenmörder als allererster, und unten steht Wladimir Putin, unten steht der Chef, wenn man so will. So, und dann kommt Krasikov, dem ist das Ganze fast ein bisschen unangenehm, hat man den Eindruck, seine Basecap ganz tief ins Gesicht gezogen, Putin umarmt ihn, zeigt der ganzen Welt, diesen Mörder habe ich geschickt, der gehört zu mir. Später gibt's eine Presseerklärung, dieser Mörder war beim FSB ein Agent, den wir geschickt haben.
Neben Vadim Krasikov steigen noch mehrere Männer aus dem Flieger, die die USA freigelassen haben. Darunter ein verurteilter Mörder, ein Hacker und ein Ehepaar mit 2 Kindern, die aus Slowenien kommen. Die Frau weint, als sie die Treppe hinabsteigt. Putin küsst sie auf die Wange.
Artyom Dulcev, Anna Dulceva sind für mich sowas wie die modernen Anschlags.
Die Anschlags, beziehungsweise das Ehepaar Anschlag aus Hessen, das waren 2 russische Spione, die 2011 enttarnt wurden.
Und ich empfehle jedem, die entsprechende Folge von Dark Matters über die Anschlags nochmal nachzuhören an der Stelle. Ist ja wirklich eine irre Geschichte, wie die sich verborgen haben.
Auch die Frau und der Mann, die Putin an diesem 1. August empfängt, sind illegale. Russische Agenten des Geheimdienstes FSB, die jahrelang ihr scheinbar normales Leben in Slowenien führten, als argentinische Einwanderer. Ihre Kinder hatten keine Ahnung von ihrer eigentlichen Herkunft. Und beide sprechen kein Wort Russisch.
Für mich war das einer der skurrilsten Momente in diesem ganzen Austausch, dass die beiden mit ihrer Tochter freigelassen und ausgetauscht werden, auch in Moskau ankommen, von Wladimir Putin persönlich begrüßt werden.
Für alle, die wissen, wie ihnen geschieht, aber ist es ein großer Moment, wenn auch kein ganz ungetrübter. Denn so wirklich sicheren Boden haben sie nicht erreicht, glaubt Holger Schmidt.
Sie stehen jetzt vor ihm, er lobt sie und er findet das toll, sei es jetzt den Mord, den Krassikow begangen hat oder die Agentenarbeit des Ehepaars. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob die sich in der Tiefe ihres Herzens eigentlich darauf verlassen können, wie das für sie weitergeht. Ob das jetzt erstmal öffentlich das große Lob ist und dann ein paar Wochen später passiert irgendein tragischer Autounfall, weil man eben doch nicht glücklich darüber ist, dass sie sich haben erwischen lassen oder weil man Herrn Krassikow ja schon auch vorwerfen kann, bei allem Heroischen, was man über ihn hört, dass er in dieser völlig überlegenen Situation Kopfschuss vom Fahrrad aus im Tiergarten sich danach von einer ganz gewöhnlichen Berliner Streife hat festnehmen lassen. Also da könnte man auch sagen, wie es bei Bond dann so ist, mieser Versager, ja, und kurz drauf ist derjenige dann tot.
In Deutschland läuft die ganze Sache, man ahnt es schon, etwas nüchterner ab, ohne Blumensträuße. Bundeskanzler Olaf Scholz unterbricht allerdings seinen Urlaub. Er kündigt das Flugzeug an und wartet auf die Ankunft am Flughafen.
Die freigelassenen Personen sind jetzt auf dem Weg von Ankara nach Deutschland. Sie werden kurz vor 11 Uhr hier am Flughafen in Köln-Bonn erwartet. Und ich freue mich, Sie dann in Freiheit begrüßen zu können.
Bilder von der Ankunft gibt es nicht.
Well, good afternoon. And this is a very good afternoon. A very good afternoon.
Als Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris die freigekommenen Amerikaner, darunter Wall Street Journal-Korrespondent Evan Gershkovich, spät abends auf der Andrews Air Force Base in Maryland in Empfang nehmen, gibt es emotionale Bilder vom Rollfeld. Umarmungen, Tränen der Erleichterung, große Freude. In der Pressekonferenz spricht der US-Präsident von einer diplomatischen und freundschaftlichen Meisterleistung.
The deal that made this possible was a feat of diplomacy and friendship. Friendship. Multiple countries helped get this done. They joined a difficult, complex negotiations at my request. And I personally thank them all again.
Menschen sind in Freiheit, zurück bei ihren Familien. Die große Politik hat ihre Bilder, aber trotz des Danks, der Freudentränen, des glücklichen Ausgangs für so viele, der Gefangenenaustausch wird weiter kontrovers diskutiert. Aus BND-Sicht war er erstmal eine erfolgreiche Aktion. Sie, die diplomatischen Dienstleister, haben das geliefert, was die Regierung wollte, sagt BND-Chef Bruno Kahl.
Und insofern sind wir ausführendes Organ gewesen einer politischen Entscheidung, die wir ansonsten nicht zu verantworten und zu kommentieren haben, sondern die wir einfach nur als Dienstleister der Bundesregierung durch unsere Kompetenzen umzusetzen haben.
Eins aber kann man nicht wegdiskutieren. Wenn man sich die Vorwürfe und Urteile gegen die Befreiten ansieht, dann gibt es da ein extremes Missverhältnis, sagt Holger Schmidt.
Da sind auf der einen Seite politische Dissidenten, kritische Journalisten, Menschen, die von Russland verfolgt und eingesperrt worden sind, weil sie ja an existenziellen Werten der russischen Diktatur rütteln, weil sie Demokratie wollen, weil sie aufklären wollen.
Und sei es durch kleine Schilder im Supermarkt, wie sie Alexandra Skolischenko verteilt hat. Sie lebt inzwischen mit ihrer Partnerin in Berlin, plant ein Buch über ihre Zeit in der Mühle des russischen Justizsystems. Sie, die nicht viel mehr tat, als die Wahrheit zu verbreiten, leidet bis heute. Der verurteilte Auftragsmörder Vadim Krassikow wird bei seiner Ankunft wie ein Held gefeiert, lebt als freier Mann. Das ist schwer zu ertragen, findet nicht nur Holger Schmidt.
Also so ein wirklich ganz krasses Missverhältnis aus Delikten. Und da merkt man, wie zynisch dieses Spiel, wie zynisch diese Aufrechnung ist, dass dann letztlich der Kampf um Freiheit auf der einen Seite steht und ein kaltblütiger Mörder auf der anderen Seite.
Und auch das trübt die Freude über die Freilassung bei vielen. Möglicherweise werden die russischen Behörden jetzt noch brachialer, noch rücksichts- und schamloser die einsperren, die ihnen dann später bei einem möglichen weiteren Austausch als Währung dienen können.
Wenn du mit dem Deal auslöst, dass demonstrativ weiter deutsche oder westliche Bürger in Russland gefangen genommen werden, eben damit du das nächste fordern kannst, dann ist der Deal schlecht gewesen. Und das ist so eine Rechnung, die ist im Moment wirklich ganz schwer zu bewerten. Und ich glaube, ohne dass ich mich jetzt vor eine Antwort drücken will, aber ich glaube, die richtige letztliche Bewertung dessen, was wir am 1. August in diesem Austausch gesehen haben, die können eigentlich erst Historiker in Jahren vornehmen in der Rückschau darauf, wie es weitergegangen ist.
Aber nicht nur, wie es politisch weitergeht, ist eine zentrale Frage. Auch wie es den aus russischer Haft Freigelassenen geht. Der Austausch hat vielen von ihnen wahrscheinlich das Leben gerettet.
Wenn nicht Putin oder der russische Geheimdienst jetzt noch Tötungskommandos hinter den Freigelassenen herschickt. Denn auch das muss man ganz klar sagen, auch das ist ja eine Option. Und aus vergangenen Fällen, wie Herrn Skripal oder anderen, wissen wir, dass es durchaus auch noch möglich ist, dass die russischen Geheimdienste auch nachträglich noch sagen, wir haben hier eine Rechnung zu begleichen. Und ich würde es absolut nicht ausschließen wollen, dass jemand von denen, die jetzt unter den Freigelassenen sind, wenn es dem russischen Dienst oder dem Präsidenten gefällt, auch wieder in eine lebensgefährliche Situation kommen können.
Und die Zeilen, die der Ex-Präsident und stellvertretende Leiter des Nationalen Sicherheitsrats, Dmitri Medvedev, noch am Tag des historischen Austauschs schreibt und über den Messenger-Dienst Telegram verbreitet, die lassen nichts Gutes ahnen.
Man möchte natürlich, dass die Verräter Russlands im Kerker verrotten oder im Gefängnis sterben. Aber es ist nützlicher, unsere Leute, die für das Vaterland, für uns alle gearbeitet haben, herauszuholen. Die Verräter sollten sich jetzt dringend neue Namen suchen und sich im Rahmen von Zeugenschutzprogrammen tarnen.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Wenn Mitarbeiter sich langweilen oder unglücklich sind mit ihrer Stelle, dann kommen sie oft auf dumme Gedanken. Das gilt bei Geheimdiensten noch mal mehr als anderswo und kann zum Beispiel beim BND auch gravierende Folgen haben. Wir zeigen zwei Fälle, in denen Mitarbeiter Geheimnisse verraten und verkauft haben und glücklicherweise entlarvt wurden. Allerdings erst nach Monaten bzw. Jahren. Über die undichten Stellen mit Sicherheitsfreigabe geht's in der kommenden Woche hier bei Dark Matters. Tausende Menschen sind schon spurlos verschwunden auf den gefährlichen Fluchtrouten nach Europa. Sie alle haben Familie. Sie sind Söhne, Töchter, Mütter, Väter, Brüder oder Schwestern. Was ist mit ihnen geschehen? Im Doku-Podcast »Wo bist du? Verschollen auf der Flucht« begeben sich Angehörige aus dem Irak, Jemen, Marokko, Iran, Libanon und Syrien auf eine dramatische Suche nach den Vermissten. Getrieben von der Frage, sind sie noch am Leben? Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die EU-Grenzpolitik. »Wo bist du? Verschollen auf der Flucht« hört ihr ab dem 13. November. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Moderation und Skript? Ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript? Ilona Toller, Martin Schneider, Fanny Michaelis und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters-Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Nassu Hischri, Juliane Klemm, Caroline Weise und Realgestalt. Ein besonderer Dank an die Expertinnen und Experten in dieser Folge, Svenja Behrendt und Bruno Kahl. Und zusätzlich an Linda Molitor, Jan Seidel und Viktoria Merkulova.